herzlich willkommen zu einer Fast-Track-Sonderfolge. Und zwar möchten wir uns heute in dieser Folge mit der Weiterbildung MFA in der Notaufnahme beschäftigen. Ich begrüße zu diesem Podcast, wir sind mehr als sonst, also es ist eine absolute Herausforderung hier, aber ich glaube, das kriegen wir alles sehr gut hin. Ich begrüße Carmen Platzek, Katharina Loschko, Martin Reichert und Sonderfolge, eigentlich fast bei jeder Sonderfolge irgendwie immer dabei, Patrick Dormann. Ich bitte euch doch, stellt euch einmal kurz selber vor, damit alle ZuhörerInnen wissen, warum ihr dabei seid. Und wer möchte anfangen? Patrick, vielleicht du als alter Hase, dann können die anderen so besser reinkommen.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Das ist sehr nett, dass du mich mal wieder zu einer Sonderfolge eingeladen hast. Patrick Dormann, mein Name. Der eine oder andere wird vielleicht in diesem Podcast schon mal meine Stimme gehört haben. Ich bin sowohl Weiterbildungsleitung für die Notfallpflege an der Caritas Akademie in Köln-Hohenlind, als auch viel berufspolitisch unterwegs in verschiedenen Gremien arbeiten. Und deswegen lädt der Sebastian mich immer ein, damit ich mal was über die tolle Berufspolitik erzählen kann.
Naja, und diesmal bist du auch noch so ein klein bisschen dabei, weil du ja auch ein wenig ins Rollen gebracht hast, dass wir da so ein Curriculum haben, wo der Name mit draufsteht und so weiter. Aber da kommen wir gleich drauf. Wenn wir jetzt schon gerade in Köln sind, machen wir doch mit Carmen gerade weiter, die auch Teil des Kölner Teams ist.
Wird. Mein Name ist Carmen Platzek und ich bin ehemalige Teilnehmerin des ersten Kurses in Köln der Weiterbildung für MFAs in der Notfallversorgung und starte jetzt zum 1.7. in der Akademie und übernehme diesen Kurs.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Katharina?
Hallo Sebastian, Katharina Loschko. Ich darf zusammen mit dir, Sebastian, hier in Stuttgart am Marienhospital mich um die Fachweiterbildung Notfallpflege und eben auch um den Kurs MFA in der Notaufnahme kümmern.
Und last but not least, Martin.
Ja, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Martin Reichert. Ich bin Absolvent des letzten Kurses in Stuttgart, der im Februar beendet wurde, und freue mich, dass ich heute hier mitwirken darf.
Wunderbar. Also schön, dass ihr da seid. Seit dem Jahr 2024 gibt es die Weiterbildung MFA in der Notaufnahme an der Caritas Akademie in Köln und am Marienhospital in Stuttgart. Wir könnten jetzt ganz stolz sagen, wir haben zuerst angefangen, aber dafür habt ihr zuerst abgeschlossen. Wie kam es dazu und warum ist es eurer Meinung nach wichtig, dass es diese Weiterbildung gibt?
Vielleicht würde ich, du hast es ja schon so anklingen lassen, dass ich da irgendwie meine Finger mit dem Spiel hatte, und deswegen würde ich mal anfangen zu antworten. Also wir wissen alle, dass wir mit einem Skill-and-Grade-Mix in Notaufnahmen zu tun haben und dass eben verschiedenste Professionen in der Notaufnahme arbeiten und hier nicht nur der Wechsel MedizinerInnen und Pflegende als Skill-and-Grade-Mix, sondern eben auch unter Pflege subsumiert auch weitere Professionen. Es gibt da auch Erhebungen zu, und diese Erhebungen sagen ganz klar, dass die zweitgrößte Berufsgruppe neben den Pflegenden, ob jetzt fachweitergebildet oder nicht fachweitergebildet, eben die MFAs sind, die hier in Notaufnahmen mitarbeiten. Nun saß ich wohl mit Leuten, die sich auch mit Notfallversorgung beschäftigen, am Tisch, und wir diskutierten das Ganze. Und es kam uns relativ abstrus vor. Also wir haben dann eine Weiterqualifikation für die Pflegenden. Uns Fachweiterbildungsleitung ist das bewusst, den anderen vielleicht nicht so sehr. Aber für die Fachweiterbildung Notfallpflege dürfen sich nur Pflegende bewerben. Also das ist eine Zugangsvoraussetzung. Und dann saßen wir da eben zusammen und sagten, naja, das ist ja wohl nun relativ komisch, dass die Pflegenden sich speziell qualifizieren können. Alle anderen Berufsgruppen, die es aber gibt, und das ist bei weitem noch weiter als nur auf das Feld der MFAs mitzusehen, sondern es gibt hier operationstechnische Assistentinnen, anästhesietechnische Assistentinnen, die alle aus der präklinischen Notfallversorgung, die noch mitarbeiten. Und die sollen sich eben nicht besonders qualifizieren können. Also war die Idee geboren und wir haben ein Curriculum, eben MFA für die Notfallversorgung geschrieben, waren aber, das wird wahrscheinlich später nochmal eine Frage von dir sein, relativ offen, da auch andere Berufsgruppen eben mit zu implementieren. Hat sich aber so ein bisschen geändert im Sinne von, das ist keine zweijährige Qualifikation wie bei den Notfallpflegenden, sondern es ist eine einjährige Qualifikation. Aber damit war der Startschuss gegeben. Wir haben damals zu viert das Curriculum geschrieben und haben gesagt, okay, wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und bisher sehe ich die Entwicklung noch relativ positiv. Also wir haben hier zwei AbsolventInnen und auch unser Kurs im nächsten Jahr ist schon wieder relativ begehrt. Und es gibt auch Bestrebungen in Norddeutschland, diesen Kurs zu etablieren. Von daher scheint das Projekt wohl irgendwie geklappt zu haben.
Dann gebe ich das Wort doch direkt an die AbsolventInnen weiter. Was denkt ihr, warum ist es wichtig, dass es diese Weiterbildung gibt?
Ich denke, zum einen, um die Berufsgruppe zu stärken und die Lücke zu schließen, den Arzthelferinnen und MFAs einfach auch die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit fundiert mit Fachkompetenz auszuüben und somit einfach auch die Patientensicherheit zu optimieren und zu gewährleisten. Das ist der Umgang und im Team selbst und die Zusammenarbeit wird dann im Grunde genommen für den Arbeitsalltag einfach optimiert.
Ja, ich finde, es ist halt einfach wichtig für die MFAs in der Notaufnahme, dass sie auch einen gewissen Respekt erfahren. Es gibt immer wieder diesen Satz, ach, es ist ja nur eine MFA. Und wenn man das hört, das stresst immer etwas und allein diese Weiterbildung stärkt das Selbstbewusstsein und man kann natürlich auch dann vorweisen, dass man entsprechendes Fachwissen hat, das anwenden kann und dementsprechend auch damit glänzen kann.
Hast du noch Ergänzungen, Katharina?
Ich denke, Patrick hat es schon gesagt, das wird es einfach. Die Notaufnahme lebt von multiprofessionellen Teams. Ja, aber wir haben alle das gleiche Ziel, wir haben alle die gleiche Patientenversorgung im Sinn. Und da braucht es einfach für jeden Teil dieses Teams braucht es die entsprechende Möglichkeit zur Weiterbildung.
Patrick, du hast es schon angedeutet, aber vielleicht nochmal ganz konkret, wer ist berechtigt teilzunehmen und was sind jetzt so die Voraussetzungen, die man als entsprechende Berufsgruppe erfüllen muss?
Wir haben das bewusst sehr offen gestaltet. Also da es eben für die Notfallpflegenden ist es ja eine Voraussetzung, eben das Pflegeexamen zu haben, also ein dreijähriges Pflegeexamen zu haben. Und je nach Curriculum, das sind ja unterschiedliche, ein halbes bis ein Jahr Erfahrung in der Notaufnahme. Wir haben das hier bewusst offener gestaltet, auch wenn das Curriculum heißt MFA für die Notfallversorgung, haben wir einen zweijährigen Berufsabschluss in einem medizinischen Bereich festgelegt. Das hat auch die mögliche Öffnung für damals die Rettungsassistentenausbildung war ja zweijährig angelegt und es gibt auch einige RettungsassistentInnen in Notaufnahmen. Und hier eben auch die halbjährige Erfahrung in der Notaufnahme. Also ähnliches Zusammenspiel, medizinische Grundausbildung und dann eben Erfahrung in der Notaufnahme. Aber prinzipiell ist das Ganze relativ offen, hier eben verschiedenste Berufe zuzulassen. Das macht allerdings, das muss ich als Pädagoge wohl dazu sagen, keine Schwierigkeit, aber eine gewisse Komplexität, wenn weitere Berufsgruppen eben aufgenommen werden, weil das muss man ganz klar sagen, die Ausbildungskurrika haben jeweils andere Schwerpunkte. Das ist halt einfach so. Und das haben wir in Köln gesehen, dass das eben auch problematisch sein kann, dass hier andere eben anderes Grundwissen haben und sich dann eventuell mehr reinfuchsen müssen als andere Berufsgruppen. Das ist unterschiedlich, macht aber nichts. Wir wollen eben allen die Möglichkeit geben, das Ganze zu tun.
Und was ich mich an solchen Stellen doch immer frage, ist, liegt es immer nur an Berufsgruppen, dass auch Vorwissen unterschiedlich ist? Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Kurs der Fachweiterbildung Notfallpflege anschauen, da bringen ja die einzelnen Teilnehmenden auch komplett unterschiedliches Vorwissen mit. Ich denke, viel ist es auch einfach individuell, oder?
Das ist super individuell und ich glaube auch, je nachdem, was man vorher gelernt hat, wie auch Einarbeitung und Fortbildung in Krankenhäusern sind, bringt das natürlich einiges mit sich. Also ich dürfte bislang, mal sehen, ob Carmen das weiter so gestaltet, dürfte ich immer in den Abschlussprüfungen mit dabei sein und dann die Ergebnisse von den MFAs anschauen und dachte mir manchmal, hey ho, also da habe ich schlechtere Prüfungen in der Notfallpflege mitgesehen. Also das sind schon sehr gleichwertige Prüfungen und das ist am Ende das gleiche Prüfverfahren wie eine unserer Modulprüfungen. Und das ist schon sehr spannend, dass da sehr, sehr gute Ergebnisse eben rausgefahren werden. Und ich glaube, am Ende, so ist es halt immer, was habe ich in dem Haus gelernt, in dem ich aktuell bin, was für Fortbildungsangebote habe ich. Und es gibt ja genug, also berufsgruppenübergreifend gibt es ja auch genug weitere Angebote, wie man sich fortbilden kann. Es wird aber halt unterschiedlich wahrgenommen. Also es ist auch persönliche Voraussetzung natürlich.
Das ist jetzt schon eine gute Überleitung wieder. Welchen Umfang hat die Weiterbildung denn insgesamt? Und eigentlich so eine ganz typische Frage, die wir ja zumindest spätestens am Tag 1 von allen Teilnehmenden gefragt werden, ist, welche Prüfungen müssen absolviert werden?
Also der Umfang im Curriculum war ursprünglich vorgesehen 280 Stunden, also in 7 Blockwochen sollte die Weiterbildung stattfinden. Wir haben in Köln und in Stuttgart jetzt aber tatsächlich relativ schnell auf 8 Blockwochen, also sind bei ungefähr 320 Stunden erhöht, weil wir einfach gemerkt haben, dass die 280 Stunden nicht ausreichen, um die Themen zu behandeln, die wir für sinnvoll erachten. Es gibt Prüfungen. Es gibt, vielleicht noch vorher, es gibt auch einen Praxiseinsatz, der, wenn wir nachher wahrscheinlich noch drauf kommen, der hat ursprünglich in der Notaufnahme stattgefunden, also in einer anderen Notaufnahme. Da war uns einfach wichtig, dass die Teilnehmenden mal 2 Wochen in ein anderes Haus gehen, andere Prozesse, andere Abläufe kennenlernen. Und ein Teil der Prüfung ist dann ein Praktikumsbericht über eben dieses Praktikum. Dann gibt es natürlich eine schriftliche Prüfung, die ist, Patrick schon gesagt hat, sehr ähnlich der Modulprüfung in der Notfallpflege, und eine mündliche Prüfung haben wir zum Abschluss auch noch.
Die mündliche Prüfung ist bei uns auch sehr ähnlich der Notfallpflege. Ich weiß nicht, wie gestaltet ihr das in Köln?
Die Abschlussprüfung ist eine Prüfung, der ein oder andere, der einen notfallpflegerischen Abschluss hat, wird das sich vielleicht noch an das Modul der speziellen PatientInnengruppen erinnern. Hier wird dann einmal rausgestellt, also es hat mit Ersteinschätzung zu tun, welches Ersteinschätzungsinstrument nimmt man, wie würde man die spezielle Patientengruppe behandeln, was steht hier in Leitlinien, also bei uns ist auch ganz groß Leitlinienarbeit mit dabei, dass man das abgleichen muss und eigentlich so einen Vergleich macht, was sagt aktuelle Literatur und was ist dann tatsächlich gelebte Praxis in den Häusern, weil uns ist ganz wichtig, also euch genauso, dass wir einmal aufzeigen, wie man am Ball bleibt und aktuelle Literatur eben nutzt, um eine ständige Weiterentwicklung zu machen. Und deswegen lassen wir eben so einen Abgleich zwischen aktuellen SOPs und wie wäre es laut Leitlinie richtig, damit die Teilnehmenden dann auch in Zukunft Weiterentwicklung mitgestalten können. Und da sind ganz, ganz tolle Sachen schon bei rausgekommen.
Ich denke, bei uns, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, oder du auch, Martin, du hast es durchlaufen. Wir haben noch einen großen Schwerpunkt wirklich auf der Erkennung und der klinischen Einschätzung der PatientInnen. Es geht gar nicht mal zwingend darum, perfekt zu performen, aber vor allem ist ganz, ganz wichtig, frühzeitig auch Veränderungen zu erkennen. Was mich jetzt interessieren würde, wir haben das Praktikum schon angesprochen. Fahren wir doch damit direkt mal weiter. Mich würde als erstes mal interessieren, Martin, Carmen, wie war das für euch, ein Praktikum in einer anderen Notaufnahme? Weil so leicht kommt man ja sonst nicht dazu, einfach mal den Arbeitgeber zu wechseln und mal irgendwo reinzuschauen.
Okay, ich würde kurz anfangen. Für mich war das eine super Erfahrung, weil ich mir bis dato auch gar nicht vorstellen konnte, dass ich in dem, was ich tue, woanders auch so bestehen würde. Ich habe mich entschieden, weil wir in unserem Haus keine Unfallchirurgie oder Traumatologie haben, in eine Notaufnahme zu gehen, die das eben bespielt. Und es war eine tolle Erfahrung und vor allen Dingen hat es mich in dem, was ich tue, einfach gestärkt, weil ich gesehen habe, dass das in einer Notaufnahme tatsächlich ähnlich bis gleich läuft. Ich muss dazu sagen, ich bin in einer Notaufnahme gelandet, die auch 7 Arzthelferinnen beschäftigen. Und demnach war das einfach eine tolle Erfahrung, aus der ich super viel für mich persönlich mitgenommen habe. Also ich habe mich danach gut gefühlt in dem, was ich tue und auch bestätigt tatsächlich. Ja.
Martin, wie waren deine Erfahrungen?
Also meine Erfahrungen waren durchgehend positiv. Man hat natürlich erstmal diese Weiterbildung entsprechend vorgestellt, weil sie dort ebenfalls auch noch unbekannt war. Die ganzen Pflegekräfte in dieser Notaufnahme waren sehr begeistert von dem Tätigkeitsfeld, was in der hauseigenen Klinik von MFAs überhaupt geleistet wird, weil die das bis dato überhaupt nicht kannten. Das ist eine relativ kleine Notaufnahme gewesen, wo eine MFA nur die Anmeldung gemacht hatte und im Team MFAs überhaupt nicht integriert waren bis jetzt. Also die Mitarbeit im Team war sehr angenehm. Also ab dem zweiten, dritten Tag bin ich dann auch selbstständig durch die Patientenräume gegangen und die haben auch entsprechend dann gestaunt, was eben durch MFAs auch geleistet werden kann oder geleistet wird in Notaufnahmen.
Jetzt haben wir ja schon das Curriculum so ein bisschen angesprochen und es gab ja auch schon erste Anpassungen im Curriculum und eine Anpassung ist, dass man ab sofort die Möglichkeit hat, nicht nur das Praktikum in einer anderen Notaufnahme zu machen, sondern alternativ auch, dass man das Praktikum im Rettungsdienst macht, beziehungsweise das ist ab dem nächsten Jahr dann bei uns zumindest verpflichtend statt der Notaufnahme. Erstmal, was haltet ihr davon, Carmen?
Hätte ich mir gewünscht.
Hättest du dir
gewünscht? Hätte ich mir tatsächlich gewünscht, hätte ich total Lust darauf gehabt und find das toll, weil ich finde es dann auch für die Arbeit in der Notaufnahme wichtig, dass man das Vorspiel im Grunde genommen einfach auch mal begleitet hat. Ja, also wo kommen die Patienten her, in welcher Situation werden die aufgefunden? Da ist es ja nochmal strukturierter zu arbeiten und deswegen finde ich das eine tolle Möglichkeit und wichtig.
Wärst du auch bereit dafür gewesen, auf das andere Praktikum zu verzichten?
Definitiv.
Martin, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte wahrscheinlich auf diese Option verzichtet. Einfach den Umstand geschuldet, da ich seit vielen Jahren im Rettungsdienst selber schon tätig bin, als Rettungssanitäter ausgebildet wurde und die andere Seite dementsprechend kenne und eher der Reiz in einer anderen Notaufnahme da entsprechend zu tätig werden. Aber.
Gibt es außerhalb des Praktikums noch andere curriculare Veränderungen, Katharina, Patrick?
Die Stundenzahl. Also die Stundenzahl haben wir, wie schon gesagt, sehr schnell gemerkt, dass die 280 Stunden doch recht knapp bemessen sind. Und auch das Curriculum ist in Modulen aufgebaut, auch in der Reihenfolge dessen haben wir relativ schnell uns verändert dahin, dass uns eben besonders wichtig war, Ersteinschätzungen zu erkennen, was ist eine kritische Situation und dann eben auch dementsprechend schnell und zügig zu handeln, was wiederum mit dem Rettungsdiensteinsatz eigentlich schön abgedeckt ist, weil die das wirklich gut können. Das kriegen wir auch aus der Notfallpflege immer wieder mit, dieses zügige, strukturierte Arbeiten. Genau. Ansonsten inhaltlich, meine ich, bitte korrigier mich, Patrick, hat sich nicht viel getan. Ich glaube einfach, wir haben schnell gemerkt, dass wir doch bei dem einen oder anderen Thema noch mehr in die Tiefe gehen müssen.
Genau, inhaltlich haben wir wirklich nichts verändert. Es ist dasselbe geblieben. Wir haben gar keinen Unterricht dazu getan, haben einfach nur gemerkt, dass für das, was die Curriculumsgruppe sich initial gedacht hat, diese 7 Wochen eigentlich nicht ausreichend sind. Also wir müssen ja auch in den 7 Wochen sind ja dann auch noch die Prüfungen mit drin. Also die müssen auch noch untergebracht werden und dafür ist der Zeitrahmen einfach gar nicht ausreichend, weswegen wir dann nach oben gesettelt haben, um einfach mehr Unterrichtszeit und auch Raum zum Lernen und auch zum Austausch zu geben. Also das ist etwas anderes, was wir entdeckt haben. Das kennen wir auch schon aus der Notfallpflege, haben es hier aber auch nochmal ganz anders kennengelernt. Auch dieser Austauschmoment ist ein ganz wichtiger. Und dann ist es natürlich super wichtig, dass wir nicht durch jeden Unterricht durchhetzen und sagen, das steht im Curriculum, sondern dass wir eben auch Zeit für den Austausch geben können. Was passiert hier so? Was ist aktuell und wie werden sich Notaufnahmen auch in den nächsten Jahren wieder verändern? Und das gibt natürlich immer wieder Diskussionsbedarf.
Was vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen aufgefallen ist, wir waren jetzt zusammen, also Köln und Stuttgart, die ersten Anbieter. Und wenn jetzt curriculare Veränderungen vorgenommen wurden, beziehungsweise wir sind da permanent im Austausch. Und das finde ich persönlich eine sehr schöne Sache, dass wir uns da auch gemeinsam weiterentwickeln. Und das Ganze führt ja auch dazu, dass wir dann nicht später, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Arten der Weiterbildung haben, sondern dass es im Großen und Ganzen sehr ähnlich gestaltet wird. Natürlich hat jeder so ein bisschen seine individuelle Note, das ist auch gut. Aber gemeinsam überlegen wir zum Beispiel oder haben wir jetzt überlegt, das Praktikum zu ändern, die Stunden anzupassen und so. Und ich glaube, wenn jetzt weitere Anbieter hoffentlich dazukommen, du hast Norddeutschland erwähnt, Weingarten ist meiner Meinung oder meines Wissens nach ebenfalls in den Startlöchern. Da wäre es, denke ich, ganz wichtig, dass wir da auch weiterhin in einem engen Austausch bleiben und das gemeinsam so entwickeln. Wir haben schon über das Praktikum mit euch gesprochen, Carmen und Martin. Was habt ihr sonst für Eindrücke? Also was hat euch die Weiterbildung gebracht? Das ist natürlich jetzt schwer, wenn wir zuhören, dann müsst ihr fühlt euch ganz frei. Aber wir reden dann später nochmal. Und vor allem, was mich jetzt interessiert, ist, welcher Einfluss, welcher Benefit ergibt sich für eure Praxis?
Ja, der Eindruck ist eigentlich ab der ersten Kurswoche sofort positiv gewesen. Also man hat sofort die hohe Qualität des Kurses, der Themen, der Dozenten gespürt, was auch die Inhalte betrifft. Die haben das präzise und vor allem verständlich vermittelt. Wenn es Fragen gab, ist das immer beantwortet worden und von daher war das echt eine tolle Zeit, würde ich sofort wieder machen. Ich bin traurig, dass es nur ein Jahr war. Selbstverständlich ist es so, dass man nach Abschluss dieser Weiterbildung, ja, ich will mal sagen, selbstbewusster an die Arbeit geht, mit einem gewissen Selbstvertrauen. Das Benefit aus dieser ganzen Weiterbildung ist natürlich, dass man seinen eigenen Marktwert entsprechend erhöht. Und natürlich, dass man finanziell entschädigt wird in Form einer Höhergruppierung.
Das ist, glaube ich, jetzt nicht in allen Häusern so. Also wir können das, glaube ich, nicht pauschal versprechen. Was mich aber noch interessieren würde, sage ich bei dir gerade direkt nach, welchen Benefit gibt es denn für die PatientInnen?
Na, die haben natürlich den entsprechenden Vorteil, dass man, ich meine, früher habe EKGs geschrieben, ja, da hat man ein STEMI erkannt oder vielleicht einmal eine Arrhythmie, aber jetzt ist es halt so, dass man sagt, jawohl, das ist nicht sauber, man hat ein Vorhofflimmern, man hat Tachykardien, welche Tachykardie genau entsprechend und man kann einfach schneller agieren und entsprechend den Ärzten den Hinweis geben, es passt irgendwas nicht, komm mal etwas zügiger.
Also du hast das Gefühl, dass du eben kritische Situationen besser einschätzen kannst, schneller einschätzen kannst und dementsprechend dann auch die Qualität steigerst.
Richtig, genau.
Carmen, was sind deine Eindrücke?
Ja, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, auch von Tag 1 an tatsächlich. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass diese Weiterbildung im Speziellen ganz neu quasi, also wir waren ja das Pilotprojekt und dementsprechend war da die Euphorie auf beiden Seiten vorhanden. Und also man geht nicht zu einer Weiterbildung, die noch nicht so etabliert ist, wenn man nicht darauf brennt, da irgendwie auch für sich was rauszuziehen. Und ich denke, das ist auf der anderen Seite bei den Dozenten ähnlich gewesen. Und das hat man einfach auch gespürt. Und ja, das war so ein Miteinander im Austausch. Man hat sich gegenseitig geholfen, weil es für beide Seiten neu war. Also zumindest war es bei mir so. Ich war ja der erste Kurs. Und es war immer sehr abwechslungsreich, also auch innerhalb des Unterrichtes. Es ist kein langweiliger Frontalunterricht gewesen. Wir haben viele praktische Inhalte gehabt und wir hatten tolle Dozenten, die einfach, ja, ich habe BGA endlich mal verstanden, so im Kompletten. Es hat einfach Klick gemacht und ich glaube, das ist genau das, was diese Weiterbildung auch erreicht, dass man im Grunde genommen natürlich über die Erfahrung viele Dinge weiß und auch anwenden kann, aber dass dieses fundierte Wissen dazu, mal zu verstehen, warum und weshalb, einfach, das ist für mich der Wahnsinnsbenefit dabei. Also ich habe mein Fachwissen erweitern können, ich fühle mich auch viel, viel sicherer, die Teamarbeit ist dadurch einfach auch gestärkt worden, weil ich in meiner Arbeit strukturiert bin und sicher Prioritäten weiß zu setzen und dadurch einfach auch die Patientenversorgung ja gut ist, besser ist, ja, und man kann auch Dinge fachlich begründen und am Ende habe ich mich beruflich dadurch wahnsinnig weiterentwickelt. Das ist natürlich mein absolutes Highlight, was mein persönliches Benefit angeht, ja, und insofern ist das, glaube ich, genau das, wo wir hinwollen, weil wir eben, wie schon gesagt, dasselbe Ziel verfolgen. Ja.
Du hast es ja zur Einleitung schon gesagt, du übernimmst quasi die Leitung des Kurses zum 1.7. An dieser Stelle möchten wir aber auch noch mal ganz kurz Anna Weihrauch grüßen und Danke sagen, die ja Hallo. Auch sehr viel Vorarbeit mit uns gemeinsam geleistet hat. Wir möchten sie ja zumindest hier mal grüßen, wenn sie schon nicht gerade bei uns in der Runde sitzt.
Oder Grüße an Anna. Bitte? Grüße an Anna.
Ich wollte das nur. Vielen Dank, Anna. Vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank.
So, jetzt kommt so ein kleiner Cut. Wir haben uns jetzt das Inhaltliche angeschaut, aber es gibt da ja auch noch den politischen Weg, den wir mal so ein bisschen beleuchten müssen, weil bisher gibt es leider noch keine Anerkennung für die Weiterbildung. Wie ist da der aktuelle Stand? Patrick, Katharina, könnt ihr uns da irgendwie weiterhelfen und informieren?
Ich glaube, es gibt zwei Wege, auf die wir schauen müssen. Das, was wir einmal gesagt haben, dass immer mehr Weiterbildungsstätten, also wir haben ja jetzt Stuttgart, Köln, haben sich, glaube ich, relativ positiv hier gerade dargestellt, dass es, ja, wir haben es auch angefangen, dürfen wir machen, Bums. Da wir aber gerade auch schon gesagt haben, es gibt immer mehr Weiterbildungsstätten, die entstehen oder zumindest planen zu entstehen, ist hier, glaube ich, der Mehrwert und auch tatsächlich zu sehen, dass man das Ganze braucht. Also es würde ja nicht entstehen, wenn keine Nachfrage da ist. Das ist die eine Sache. Und zum anderen leite ich auch immer so ein bisschen daraus ab, dass wir überhaupt Kunden bekommen. Man muss eins sagen, die Notfallpflege haben wir einfach in Zulauf über den GBA-Beschluss gestufte Notfallversorgung. Also wir wissen, dass wir pro Schicht eine gewisse Anzahl an Notfallpflegenden brauchen aus den GBA-Beschlüssen heraus, also gestufte Notfallversorgung und hüftgelenksnahe Femurfraktur. Das ist bei der MFA für die Notfallversorgung nicht so. Ob das richtig ist oder nicht, will ich gar nicht konjunktieren, aber es ist einfach nicht gegeben. So. Trotzdem schaffen wir es, auch wenn die Häuser diesen Abschluss nicht nutzen können, um eine Notfallstufe zu erlangen, schaffen wir es, Teilnehmer zu generieren. Also haben meines Erachtens Krankenhäuser erkannt, wir brauchen eine Fortbildung für diese Berufsgruppe, um sie eben dementsprechend zu qualifizieren. Also das ist ja gerade in Zeiten, wo Gelder in Krankenhäusern jetzt nicht gerade ausreichend vorhanden sind, dann trotzdem in etwas zu investieren, ist ja schon eine Aussage. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die rein berufspolitische Sicht. Ne? Also wie ist eben Anerkennung und wie wird das Ganze, also was ist am Ende auch für ein Zertifikat da. Und dieses Zertifikat, das wir am Ende ausstellen, das sind ja Zertifikate, die wir als Weiterbildungsstätten ausstellen. Man kann es dann noch damals von den Urhebern unterschreiben lassen. Also es gibt die Möglichkeit, das Curriculum ist vom Aktionsbündnis Notfallpflege irgendwann mal erstellt worden. Und dann kann man das auch noch unterschreiben lassen als feine Urkunde oder ähnliches, wenn man das möchte. Kommt dann halt meine Unterschrift drauf, jo. Aber muss auch nicht sein. Es ist jetzt aber nicht so, dass das Ganze über die Ärztekammer zertifiziert ist. Also es gibt keine, die Fortbildung und Weiterbildung für MFAs sind ja geregelt über die Bundesärztekammer oder die Landesärztekammer. Und hier ist es zumindest nicht so, dass die diese Weiterbildung bislang anerkennen, auch wenn hier schon einige Bewegung drin war. Und ich glaube auch die Leute, die jetzt hier gerade im Podcast mit bei sind, das initiiert haben, dass das so ist. Aber manchmal will auch gut Ding Weile haben, würde ich einfach sagen. Das ist angestoßen, die Verantwortlichen wissen Bescheid. Wir sind, also es gab sogar Verbindungen bis hin ins Bundesgesundheitsministerium und es wird immer wieder daran gesägt. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass das eine von der Bundesärztekammer anerkannte Weiterbildung ist.
Gibt es seitens der MFA Bestrebungen, sich zu organisieren?
Da gibt es Bestrebungen. Es gab auch viele Aktivitäten seit Abschluss des Kurses. Wir haben beispielsweise eine relativ große WhatsApp-Gruppe gebildet mit aktuell sind es, denke ich, knapp 90 Mitglieder, die in dieser Gruppe sind. Knapp die Hälfte hat diese Weiterbildung schon beziehungsweise befindet sich in dieser Weiterbildung gerade. Allerdings ist es so, dass viele noch in, ja, wie soll ich das sagen, in einer Beobachtungsrolle stecken und sich dementsprechend zurückhalten. Wir hatten ja mal eine Idee, dass man Leute zusammentrommelt für eine AG MFA innerhalb der Degina. Dafür hätte man natürlich entsprechend Leute gebraucht, aber letztendlich war es zurückhaltend, die Beteiligung, von daher ist es erstmal im Sand verlaufen. Des Weiteren haben wir noch einen Instagram-Kanal geschalten, der über diese Weiterbildung informiert und dementsprechend auch wirbt. Also wer möchte, kann sich gerne noch weiterhin beteiligen. Wir sind noch nicht aus dem Rennen.
Ich denke, ja, gerade jetzt, was die AG oder generell auch Organisationen innerhalb der Degina angeht, auf welche Art und Weise auch immer, wenn jetzt noch nicht genug zusammengekommen sind, heißt das ja auch nicht für die Zukunft, dass es so bleiben muss. Also ich glaube, andere Berufsgruppen, Patrick, da kannst du mehr zu sagen, aber andere Berufsgruppen haben auch eine gewisse Zeit gebraucht, sich innerhalb der Degina zu organisieren.
Andere Berufsgruppen, nicht nur innerhalb der Degina, sondern auch allgemein. Also bei dem, was ihr erzählt, fällt mir immer so der Vergleich ein. Natürlich mit der Notfallpflege, weil ich auch die Historie kenne. Und sagen wir jetzt mal so, Notfallpflege ist ja auch noch kein altes Thema in Deutschland. Wie lange machen wir das hier schon? Wenn wir den Blick rüber in die Schweiz wagen, dann ist das ja ein alter Hut für die. Ja, da musst du grinsen, ne? Aber dann ist das ein alter Hut für die und bei uns gibt's das seit knappen 10 oder 12 Jahren, kommt drauf an, welches Curriculum wir anschauen, ja. Und die ersten Bestrebungen wurden alle ausgelacht, ja. Also ich erinnere mich noch an erste Bestrebungen und dann hat man mit Kursgrößen von irgendwie 5 oder 3 Menschen gestartet und hat trotzdem durchgezogen. Und heute ist es überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also wir sind gesetzlich verankert, wir sind, es gibt 72 Weiterbildungsstätten und ähnlich haben wir eben auch bei den MFAs gedacht. Und sagen wir jetzt mal so, unsere ersten Kurse konnten sich schon, also es waren Kurse, die gefüllt waren, ne? Du warst jetzt nicht alleine im Kurskram. Also das sind mehr als 5 Leute und da ist Bewegung drin und manchmal braucht man einfach ein bisschen längeren Atem, um durchzuziehen, gerade mit solchen Sachen. Aber wir merken, glaube ich, dass immer mehr Fahrt da drin ist und auch immer mehr Berufsgruppen berücksichtigt.
Katharina, ich fange mit dir an, die anderen kommen auch dran. Was wünscht ihr euch für die Zukunft, für diese Weiterbildung?
Dass es mehr werden tatsächlich und dass es natürlich anerkannt wird, im berufsprofessionellen Sinn anerkannt wird, aber auch einfach, dass man, wenn die Weiterbildung erwähnt wird, dass man weiß, um was es geht. Ja. Dass die MFAs ein Gesicht haben, dass wir, die in der Notaufnahme arbeiten, wir wissen das, aber dass es einfach anerkannt wird, dass die Notaufnahmen multiprofessionell arbeiten und dass die MFAs dazugehören und dass sie genauso die gleiche Chance haben, sich weiterzubilden, wenn sie das möchten. Und dass diese Weiterbildung einfach im Begriff wird. Und ich würde mir wünschen, dass auch so ein bisschen die Skepsis vielleicht nachlässt von anderen Berufsgruppen, die vielleicht Angst haben, dass etwas weggenommen wird, weil das ist es im Endeffekt nicht. Wir haben grundständig andere Berufe gelernt, aber wir arbeiten jetzt im gleichen Team und haben die gleichen Ziele und dafür brauchen wir einfach die Weiterbildung auch.
Vielen Dank, Carmen. Was wünschst du dir?
Ja, dass das Berufsbild grundsätzlich gestärkt wird. Der Martin hatte anfangs gesagt, diese Aussage nur Arzthelferin oder nur Arzthelfer. Und demnach denke ich, wir müssen alle die gleiche Sprache sprechen. Und das geht nur, wenn wir dasselbe oder annähernd dasselbe Wissen haben. Und am Ende die tägliche Verantwortung erfordert einfach spezialisierte Qualifikationen. Also ohne dem geht's nicht. Nur Learning by Doing funktioniert einfach auf Dauer nicht. Und demnach finde ich es einfach auch wichtig, dass die Existenz dieser Weiterbildung muss halt einfach irgendwie sichtbarer gemacht werden. Ja, und da muss mehr Aufklärung stattfinden. Und die Kliniken erkennen den Mehrwert definitiv. Das ist die Rückmeldung, die ich in meinem Praktikum hatte. Dort gab es zum Beispiel eine Kollegin, die hatte dann die Notfallpflege gemacht, ohne am Ende die hat die Module bescheinigt bekommen, aber eben kein Abschlusszertifikat, weil das eben nicht geht wegen der nicht gelernten Pflege. Das muss nicht sein. Das kann man einfach wenn wir uns etablieren mit dem, was wir tun, dann kann man solche Leute abholen, ohne dass sie Umwege gehen müssen und somit dann auch einfach die Zusammenarbeit stärken und am Ende die Patientenversorgung qualitativer sicherstellen.
Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich einer der zentralsten Punkte, dass die Patientenversorgung möglichst hochwertig durchgeführt wird. Martin, was wünschst du dir?
Ja, die meisten Wünsche sind jetzt hier auch schon genannt worden. Natürlich eine sehr hohe Teilnehmerzahl würde ich mir wünschen, dass die Kliniken nicht verhalten sind, diese MFAs dorthin zu schicken, nur weil es keine Anerkennung gibt. Ich meine, wenn man niemanden schickt, wird es auch keine Anerkennung geben. Von daher ist es so ein bisschen ein Teufelskreis. Also man muss schicken, dass die Leute auch wirklich ausgebildet sind, dass es viele MFAs gibt, die diese Weiterbildung haben, damit die Stimme entsprechend lauter wird. Das heißt also auch, die Anerkennung wird noch in weiter Ferne liegen, ja. Aber man muss einfach Leute ausbilden. Des Weiteren ist es ja so, dass die MFAs, die jetzt dorthin gehen, erst einmal die eigenen Vorteile der Weiterbildung sehen müssen. Das ist ja einfach zur Stärkung des Selbstbewusstseins, des Arbeitslebens. Wenn man jetzt zur Anerkennung hätte, dann ist es ja auch nur ein Titel auf einem Blatt Papier, aber letztendlich dieses Fachwissen, was in dieser Weiterbildung vermittelt wird, das begleitet einen ja ein Leben lang, ein Arbeitsleben lang. Und das ist ja eigentlich das, wovon erstens einmal die MFAs profitieren, die Notaufnahmen profitieren und letztendlich auch die Patienten.
Vielen Dank. Patrick, hast du noch eine Ergänzung?
Ich unterstreiche das alles, was vorher gesagt wurde und wiederhole es deswegen nicht nochmal. Ich hätte noch eine andere Perspektive, nämlich die als Gelegenheitsdozent in dieser Weiterbildung und Prüfer. Ich wünsche mir weiterhin, dass da so coole Leute zusammenkommen und dann auch solche Bewegungen daraus entstehen, wie dass wir, also vor 3 Jahren hätten wir wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, einen Podcast über diese Weiterbildung zu machen und hatten vielleicht auch noch gar keine Menschen dazu, mit denen wir das hätten machen können. Und auf einmal finden sich Interessengruppen zusammen und auch die Studiengruppen, also ihr habt es beide als Absolventinnen beschrieben, die haben schon ein Flair und finden zusammen und wollen auch was bewegen. Und wenn wir weiterhin so coole, motivierte Leute in der Weiterbildung haben, dann werden wir nach und nach eben auch weiter vorankommen damit. Deswegen weiter coole Leute in diese Weiterbildung schicken.
Zum Abschluss nochmal an euch alle. Was sagt ihr potenziellen Teilnehmenden? Warum sollen Sie unbedingt diese Weiterbildung besuchen? Vielleicht einen schnellen Satz, ein Schlagwort, was auch immer.
Ja, ich würde sagen, macht diese Weiterbildung. Es ist eine richtig tolle Zeit. Die Dozenten sind richtig super. Man lernt gigantisch viel dazu. Man hat ultra viel Spaß. Und das Beste, man findet wunderbare neue Freunde.
Ja, definitiv eine coole Zeit, die ich jedem empfehlen kann. Und ja, manchmal ergibt sich daraus auch Neues.
Katharina, Patrick, habt ihr auch noch einen Abschlusssatz?
Ich würde nur Schlagworte raushauen. Es ist persönliche Weiterentwicklung und wir hören nie oft, uns zu entwickeln. Also warum nicht?
Weil es Spaß macht und gut ist für Selbstvertrauen und für Selbstgefühl.
Weil es Spaß macht und gut ist. Ich glaube, das ist...
Die Prüfung vielleicht nicht so ganz, aber im Nachhinein dann schon.
So schlimm ist sie nicht.
Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich eurer Meinung nach vergessen habe, was unbedingt gesagt werden sollte? Ansonsten nochmal der Aufruf, macht Druck bei euren Arbeitgebern, dass ihr an dieser Weiterbildung teilnehmen könnt. Wir werden in den Shownotes die Möglichkeiten verlinken, dass ihr euch da anmelden könnt, Kontakt aufnehmen könnt. Und es würde uns natürlich freuen, viele motivierte Teilnehmer in den nächsten Kursen begrüßen zu dürfen. Euch recht herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr motiviert dabei seid, das ganze Projekt weiter voranzutreiben. Und wir sind, denke ich, alle optimistisch, dass wir da auf dem absolut richtigen Weg sind. Vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.